Deutschlandfunk. Umwelt und Verbraucher.
Heute mit Clara Hoheisel am Mikrofon. Herzlich willkommen. Heute tritt die neue Straßenverkehrsordnung, kurz StVO, in Kraft. Was sich dadurch vor allem für den Rad- und Fernverkehr ändern könnte, darüber spreche ich mit Annika Minken vom Verkehrsclub Deutschland. Außerdem, in genau einem Monat, am 11. November, startet die UNO-Klimakonferenz COP29 in Baku, also der Hauptstadt Aserbaidschans. Dort wird unter anderem darüber beraten, wie der Klimawandel gestoppt werden kann. Wir berichten darüber, wie der Klimawandel Deutschland in den nächsten 15 Jahren verändern könnte. Und es geht um Pestizidpflanzen und wir sprechen über Wasser in einer aufgeheizten Welt. Schließlich im Selbermacht-Tipp sagen wir Ihnen, wie Sie Ihr Fahrrad mit einem Elektromotor nachrüsten können. Möglichst sicher und möglichst flüssig. Das waren bisher die zwei wichtigsten Ziele im Straßenverkehr. Doch das soll sich jetzt ändern. Ab heute gilt die neue Straßenverkehrsordnung. Länder und Kommunen sollen künftig auch Aspekte wie Klimaschutz, Gesundheit und die städtebauliche Entwicklung stärker berücksichtigen. Was das konkret für den Straßenverkehr bedeuten könnte, darüber habe ich vor der Sendung mit Annika Minken vom Verkehrsclub Deutschland gesprochen. Als erstes habe ich sie gefragt, was sich vor allem durch die neue Straßenverkehrsordnung ändern wird.
Ja, es wird sich vor allen Dingen für Kommunen etwas ändern. Also, dass wenn die verschiedene Sachen ändern möchten, zum Beispiel Tempo 30 einführen oder einen Radweg anordnen, eine Busspur, all das wird jetzt etwas leichter möglich sein.
Heißt es also, dass die Straßen fahrradfreundlicher gestaltet werden können?
Es gibt jetzt mehr Spielräume, die über das Straßenverkehrsgesetz definiert worden sind. Also man kann jetzt auch Maßnahmen begründen anhand von Klima- und Umweltschutz, anhand von Gesundheit und städtebaulicher Entwicklung. Und das macht es den Kommunen dann einfacher, verschiedene Sachen, die den Menschen zugutekommen, anzuordnen.
Was für Sachen sind das zum Beispiel?
Also zum Beispiel ist es für den Radverkehr so, dass in der alten StVO es nur möglich war, Platz für den Radverkehr zu schaffen im sogenannten Nebenstraßennetz. Nun kann das auch auf Hauptverkehrsstraßen leichter gemacht werden. Also Ziel ist immer, ein dichtes, durchgängiges Radwegenetz zu schaffen, damit der Radweg nicht einfach irgendwo aufhört. Und das kann nun einfach leichter angeordnet werden, also diese Flächen zugunsten des Radverkehrs umzuverteilen.
Und für die Fußgängerinnen und Fußgänger, welche Vorteile wird die neue StVO für die haben?
Ja, also hier ist es so, dass es zum Beispiel in der Vergangenheit Hürden gab, einen sogenannten Zebrastreifen anzuordnen. Dafür musste dann eine sogenannte qualifizierte Gefahrenlage nachgewiesen werden, also zum Beispiel anhand von Unfallzahlen. Und hier ändert sich nun auch die Rechtslage, weil man nun zum Beispiel auch den Fuß- und Radverkehr oder den Fußverkehr an dieser Stelle leichter fördern kann, eben aufgrund der genannten städtebaulichen Entwicklung, Gesundheit, Klima- und Umweltschutz. Also ich kann einen Zebrastreifen schneller anordnen.
Stichwort Zebrastreifen anordnen oder auch die Fahrradwege. Wird es denn dadurch den Verkehr verlangsamen?
So wie der Verkehr gerade läuft, es ist ja so, dass wir von Jahr zu Jahr eine Erhöhung der Stauzeiten haben. Das liegt ja vor allen Dingen daran, dass es immer mehr Autos auf unseren Straßen gibt, die ja auch zudem noch sehr ineffizient genutzt werden. Und Sie kennen das, 23 Stunden am Tag steht ein Auto im Durchschnitt. Das heißt, alles, was wir schaffen, damit mehr Menschen zu Fuß mit dem Rad und dem ÖPNV nutzen, fahren, sorgt auch dafür, dass der Autoverkehr schneller fließt, weil eben weniger von den doch sehr platzfressenden Autos unterwegs sind.
Und inwiefern kann das dann zum Klimaschutz beitragen?
Na, jede Verlagerung weg vom, wir nennen das motorisierten Individualverkehr, also den Kraftfahrzeugen, hin zum Umweltverbund schützt natürlich die Umwelt. Also nicht nur spart ja nicht nur Treibhausgase ein, sondern auch reduziert Lärm und NOx-Emissionen.
Die StVO tritt ja ab heute in Kraft, aber viele Behörden warten noch auf einen Leitfaden vom Bundesverkehrsministerium. Ab wann können wir denn dann tatsächlich mit Änderungen rechnen?
Ja, das ist die sogenannte Verwaltungsvorschrift zur Straßenverkehrsordnung. Die wird dann genau, wie Sie sagten, noch entworfen. Und das ist schwierig einzuschätzen. Es wird davon gesprochen, dass das Anfang 2025 ins Gesetzgebungsverfahren gebracht werden wird. Aber die Kommunen müssen nicht so lange warten. Natürlich können sie auch jetzt schon mutig vorangehen. Es gibt ja auch verschiedene Papiere dazu, wie was Kommunen, also wir haben zum Beispiel jetzt auch einen Leitfaden dazu rausgebracht, können einfach sich informieren, was denn jetzt schon möglich sein wird ab kommendem Jahr.
Sagt Annika Minken vom Verkehrsclub Deutschland. Das Wetter, unsere Gesundheit, die Pflanzenwelt und unsere Städte. Der Klimawandel beeinflusst schon fast jeden Bereich unseres Lebens. Doch was heißt das ganz konkret für uns und für unseren Alltag? Anna Magel hat sich angeschaut, welche Veränderungen in Deutschland in den nächsten 15 Jahren auf uns zukommen könnten.
Wer an einem heißen Tag durch eine Stadt läuft, fühlt sich schnell wie in einer Wüste aus Beton. Zugepflasterte Plätze und Häuser ohne Grün strahlen Hitze ab und machen sie noch unerträglicher. Bereits in 15 Jahren werden wir in Deutschland häufiger und länger Hitzeperioden haben, sagen Klimaforscher. Teilweise mit über 40 Grad. Deshalb wird es künftig mehr Hitzeschutz in Städten geben müssen. Gute Belüftungskonzepte, Pflanzen, Beschattung. Jens Hasse vom Deutschen Institut für Urbanistik in Berlin erklärt, wie man der Erhitzung der Städte noch entgegenwirken kann.
Eine echte Abkühlung im öffentlichen Raum entsteht eher dadurch, dass wir weniger Versiegelung haben, hellere Flächen, mehr Grünflächen, die auch dann sich einfach nicht so stark aufheizen. Zum Beispiel entwickeln diverse Städte kühle Wegekarten. Das heißt, Bürgerinnen und Bürger werden informiert, auf welcher Straßenseite man gut läuft, welche Straßen zur Mittagszeit verschatteter sind.
Auch Deutschlands fünftgrößte Stadt Frankfurt am Main hat bereits jetzt eine kühle Ortekarte. Sonnensegel für Spielplätze und Kitas gehören zum absoluten Muss. Aber nicht nur die Städte werden sich wegen des Klimawandels verändern. Auch die Art, wie wir uns fortbewegen. Möglicherweise wird der Nahverkehr für viele attraktiver durch neue, schnelle S-Bahnen und mehrspurige Radschnellwege. Vielleicht aber auch nicht. Die Verkehrsinfrastruktur wird schließlich von Menschen gemacht. Und wofür und wogegen sich Bürger und Politiker bis dahin entscheiden, das ist offen. Wiebke Zimmer, Verkehrsforscherin und stellvertretende Direktorin der Denkfabrik Agora Verkehrswende, wagt trotzdem eine Prognose.
Also ich glaube, dass das Thema Lebensqualität mehr Raum einnehmen wird. Dass die Menschen mehr draußen sind und weniger sich zwischen fahrenden und parkenden Autos aufhalten wollen. Das heißt, wir werden weniger komplett betonierte und geteerte Straßen haben.
Ein Selbstläufer ist so eine Entwicklung aber nicht, sagt Markus Lanzendorf, Mobilitätsforscher an der Frankfurter Goethe-Universität. Es könne politisch in den nächsten Jahren auch genau in die andere Richtung gehen.
Ich denke, die Autos werden viel, viel größer sein als heute, viel breiter, viel schwerer und viel dreckiger. Ich vermute, dass das in Städten zu erheblichen Konflikten führen wird und in die Städte irgendwann Begrenzungen dafür einführen werden. Aber insgesamt ist dieser Trend der großen Energieschleudern, CO2-Schleudern erstmal ungebrochen, würde ich sagen.
Wenn die Erderwärmung weiter voranschreitet, wie Klimaforscher es berechnen, dann wird sich das künftig auch auf unsere Gesundheit und das Sterberisiko auswirken. Das beginnt mit mehr Sonnenbränden oder einem erhöhten Hautkrebsrisiko, weil es uns mehr ins Freie zieht. Es wird wegen der Hitze wohl mehr Herz-Kreislauf-Erkrankungen geben. Außerdem können sich Tropenkrankheiten ausbreiten. Für das deutsche Gesundheitssystem eine extreme Herausforderung, sagt Andrea Narkoins von der Deutschen Allianz Klimawandel und Gesundheit in Berlin.
Wir haben einen massiven Fachkräftemangel im medizinischen Bereich, aber auch bei eigentlich allen anderen Berufsgruppen. Und dann haben wir diesen demografischen Wandel. Dazu kommt einfach, es fehlen einfach Ressourcen an allen Ecken und Enden und auch Geld, um Sachen umzusetzen. Und das heißt, die Krankenhäuser, die da jetzt nach vorne gehen, müssen irgendwie gucken, dass sie das machen innerhalb der Ressourcen, die sie haben. Und das ist halt einfach unheimlich schwierig.
Trotzdem beginnen einige deutsche Krankenhäuser, sich schon jetzt auf die Auswirkungen des Klimawandels anzupassen. Und weltweit entstehen neue medizinische Konzepte, wie das der planetaren Gesundheit, der Planetary Health. Das besagt, gesunde Menschen gibt es nur auf einer gesunden Erde. Klimaschutz sei also auch Menschenschutz.
Anna Magel über die möglichen Veränderungen in Deutschland durch den Klimawandel. Pestizide, also Pflanzenschutzmittel, können in der Landwirtschaft zu gesundheitlichen Problemen führen. Das ist mittlerweile bekannt. Weniger bekannt, Auch in der Produktion von Schnittblumen werden häufig Pestizide verwendet. Und das wiederum kann gesundheitliche Risiken für die Floristinnen und Blumenhändler haben. Ein 11-jähriges Mädchen ist jetzt sogar an den Folgen gestorben. Ihre Mutter hatte während der Schwangerschaft als Floristin gearbeitet. Susanne Krause aus Paris mit den Einzelheiten.
Emmy war 3 Jahre alt, als erste Symptome auftraten. Müdigkeit, Schmerzen am Steißbein, im Knie, überall. Bald diagnostizierten die Ärzte eine akute lymphatische Leukämie, Blutkrebs. 7 Jahre lang musste das Kind mehrere Chemotherapien, Operationen und Transplantationen erleiden. Als Emmy starb, war sie 11 Jahre alt. Da hatte ihre Mutter Laure Marivin endlich herausgefunden, dass Blutkrebs von Pestiziden ausgelöst werden kann und dass sie selbst in ihrem früheren Job als Blumenhändlerin täglich mit Pestiziden in Berührung gekommen war, ohne je gewarnt zu werden, erklärte Laure Marivin im Privatradio RTL. Ein bunter Strauß kann mit mehreren Dutzend verschiedener Pestizide belastet sein. Ich hatte jeden Tag Schnittblumen von überall her in der Hand. Außerhalb Europas werden auch Pestizide gespritzt, die in der Europäischen Union verboten sind. Eine bestimmte Substanz oder einen bestimmten Pestizidhersteller anzuklagen, wäre ein sehr langwieriges Unterfangen. Doch auch auf EU-Ebene gibt es bislang keine geregelten Grenzwerte und Kontrollen betreffs des Pestizideinsatzes bei Schnittblumen. Das moniert auch die NGO Phytovictime, an die sich Laure Marivin kurz vor Emmys Tod wandte. Der Selbsthilfeverein wurde 2011 von Landwirten gegründet, die ihre gesundheitlichen Probleme auf den Umgang mit Pestiziden zurückführen. Vereinspräsident ist Antoine Lambert. Mit Emmy hatten wir zum ersten Mal mit dem Kind einer Person zu tun, die über den Agrarsektor hinaus beruflich mit Pestiziden konfrontiert ist. Das Schicksal des Mädchens hat uns tief berührt. Heute betreuen wir einige weitere ähnliche Fälle. Der Verein half Emmys Eltern, einen Antrag auf Entschädigung zu stellen, beim 2020 in Paris gegründeten öffentlichen Fonds für Pestizidopfer. Dessen Komitee stützt sich auf die Liste der in Frankreich als pestizidbedingt anerkannten Berufskrankheiten: Parkinson, Non-Hodgkin-Lymphom, Prostatakrebs und Leukämie bei Kindern. Im Juli 2023 sprach das Expertenkomitee einstimmig Emmys Eltern Entschädigung zu. Je 25.000 Euro für die Mutter und den Vater. Das aber werde laut Ansicht der beiden dem Fall nicht gerecht. Gerade hat ihr Anwalt François Laforgue vor Gericht Widerspruch erhoben. Zwar hat der Entschädigungsfonds für Pestizidopfer den Antrag von Emmys Eltern positiv beschieden, aber er schlägt Herrn und Frau Marivin lediglich eine geringe Summe vor und berücksichtigt zudem in keinster Weise den Emmy zugefügten Schaden und sieht dafür auch keine Entschädigung vor. Ein ähnlicher Fall wie der der kleinen Französin ist in Deutschland nicht bekannt. Im April 2021 nahm das Bundesinstitut für Risikobewertung, kurz BfR, zur Bewertung gesundheitlicher Risiken von Pestizidrückständen auf Schnittblumen Stellung. Zitat: Das BfR kommt nach Auswertung der vorliegenden Daten zu der Einschätzung, dass von den in Deutschland gehandelten Schnittblumen gesundheitliche Beeinträchtigungen für Verbraucher und Verbraucherinnen nicht zu erwarten sind. Gleiches gilt für das Personal, das im Blumenhandel tätig ist und mit Schnittblumen umgeht, sofern empfohlene Hygienestandards eingehalten werden. Zitat Ende. Empfohlen wird vor allem, bei der Arbeit Handschuhe zu tragen. Anfang Dezember will das Gericht über den Einspruch von Emmys Eltern zur Höhe der Entschädigung entscheiden. Letztlich aber gehe es ihr nicht ums Geld, versichert Laure Marivin im Regionalkanal France 3, Bretagne. Ich habe Emmy vor ihrem Tod versprochen, nicht nur dafür zu kämpfen, ihr Schicksal öffentlich zu machen, sondern mich auch für die Belange aller anderen Kinder mit pestizidbedingten Krankheiten einzusetzen. Denn in den Krankenhäusern gibt es immer mehr solcher Fälle.
Ein Beitrag von Susanne Krause. Der Klimawandel sorgt dafür, dass wir zunehmend mit Wassernotlagen konfrontiert sein werden, auch bei uns in Europa. Fachleute haben das Thema wissenschaftlich untersucht. Genauer gesagt der Wissenschaftliche Beirat der Bundesregierung, der sich mit globalen Umweltveränderungen befasst. Dieses Gremium warnt jetzt, wir müssen schnell handeln, sonst drohen verschiedenste Gefahren. Steffen Wurzel aus dem Deutschlandfunk Hauptstadtstudio in Berlin. Wovor warnt das Fachleutegremium?
Ja, die Expertinnen und Experten sagen, wir müssen uns zunächst mal bewusst machen, dass sich die weltweiten Wasserkreisläufe verändern. Und dadurch wird es vermehrt Extremwettersituationen geben. Dadurch wird die Wasserversorgung vielerorts schlechter und erst recht die Wasserqualität. Und all das zusammengenommen und auch jeweils für sich genommen bedeutet, dass wir uns auf die jeweiligen Folgen einstellen müssen. Weltweit, in Europa, in Deutschland, bis runter in die Städten und Kommunen. Und das hat eben alles Folgen, wie heute bei der Vorstellung dieses Wassergutachtens deutlich wurde. Wir hören einen der Studienautoren.
Wir sehen hier eine Bedrohungslage mit globaler Dimension. Im Extremfall werden menschliche Gesellschaften dabei mit den Grenzen der Beherrschbarkeit konfrontiert. Den betroffenen Regionen werden die Lebensgrundlagen entzogen. Dies kann in einer Destabilisierung politischer, gesellschaftlicher und ökologischer Systeme münden.
Jörg Drewes ist das. Er leitet den Lehrstuhl für Siedlungswasserwirtschaft an der Technischen Universität in München.
Ja, eine drastische Bestandsaufnahme. Wie sollten wir denn reagieren? Was rät das Fachleutegremium?
Also der wichtigste Hinweis der Forscherinnen und Forscher ist, und das kam heute auch rüber, Problembewusstsein schaffen. Also wir müssen uns klar machen, dass wir es mit einem konkreten, größer werdenden Problem zu tun haben, wenn sich's ums Wasser dreht. Es geht also nicht nur darum festzustellen, ja, jetzt regnet es halt häufiger als früher und es gibt vielleicht auch längere Trockenphasen. Es geht nicht mehr nur um die Einschränkung von Lebensqualität, sondern es geht um das Leib und Leben von Menschen, die zum Beispiel in der Nähe von Flüssen leben, siehe die Flutkatastrophen im Ahrtal 2021 oder auch zuletzt in Tschechien, Österreich, Polen. Dann geht es um die Gesundheit unserer Ernährung, wenn das Trinkwasser, das wir nutzen, qualitativ schlechter wird. Es geht um den Zustand unserer Wirtschaft, wenn zum Beispiel Frachtschiffe nicht mehr verlässlich Rohstoffe und Güter transportieren können auf den Flüssen wegen Dürre. Und es geht auch um die globale Sicherheitsarchitektur. Wenn man sich zum Beispiel anschaut, dass sich mehr und mehr Menschen aus besonders von Dürre etwa oder von Überflutung etwa betroffenen Gegenden in andere Weltregionen bewegen werden. Oder auch, wenn die Ware Trinkwasser zunehmend kostbarer wird. Die Umweltministerin Steffi Lemke hat vor anderthalb Stunden hier in Berlin nochmal betont, im Grunde hängt alles vom Wasser ab.
Industrie, Umwelt, Landwirtschaft, Städte, die Bevölkerung, alle sind betroffen. Und deshalb gilt es, gemeinsam Lösungen zu finden, aber eben vor allem auch in der Praxis. Dafür brauchen wir die wissenschaftlichen Grundlagen, auch um festzustellen, was die Prioritäten sind. Wo müssen wir zuerst handeln? Wo ist der Effekt am größten? Wo ist der Sicherheitsgewinn am stärksten?
Bundesumweltministerin Steffi Lemke von den Bündnisgrünen.
Ja, Bewusstsein schaffen, das ist das eine. Wenn die Umweltministerin jetzt aber sagt, wir müssen schauen, wo wir zuerst handeln müssen, welche Bereiche sind es denn dann?
Ja, die Expertinnen und Experten, die die Bundesregierung beraten, die gaben da heute in Berlin keine konkreten oder nur wenige konkrete Handlungsempfehlungen, weil das natürlich auch nicht alles von oben herab passieren kann und soll. Aber Jörg Drewes von der TU München, er nannte heute drei Felder, die ihm und den anderen Forscherinnen und Forschern sinnvoll erscheinen. Erstens, es braucht weltweit eine ambitionierte Klimapolitik. Deutschland ist da nicht alleine. Er nannte nochmal das 1,5-Grad-Ziel, auf das man sich ja beim Pariser Klimaabkommen geeinigt hat. Klammer auf, das wackelt ja gerade gewaltig, dieses Ziel. Zweiter Punkt, es gibt so viele Risiken, auch bei uns in Deutschland, dass wir uns als Gesellschaft in der Politik, in der Wirtschaft, überall überlegen müssen, wo sind denn die Grenzen der Beherrschbarkeit? Die müssen wir erkennen und dann müssen wir darüber sprechen, welche Risiken nehmen wir in Kauf und welche nicht. Zum Beispiel, wo können wir noch Städtebau betreiben oder Wirtschaftssiedlungen, Fabriken und so weiter bauen, dass die nicht sofort absaufen, wenn irgendwo ein Hochwasser entsteht. Und dritter Punkt, in besonders gefährdeten Regionen, was zum Beispiel Hochwasser angeht, müssen wir uns auf einen Plan B vorbereiten, sagen die Studienautoren, also gewisse bisherige Wohngegenden eventuell aufgeben. Unterm Strich kann man sagen, die Veranstaltung heute erstens ein deutliches Warnsignal und zweitens die klare Aufforderung, wir müssen uns an die Folgen des Klimawandels jetzt schnell anpassen, auch und gerade beim Thema Wasser.
Steffen Wurzel, vielen Dank.
Deutschlandfunk. Selber macht Tipp.
den steilsten Anstieg problemlos meistern, mühelos gegen den Wind fahren oder längere Strecken ohne Erschöpfung zurücklegen. Ja, zugegeben, E-Bikes sind praktisch und beliebt. Im letzten Jahr wurden erstmals mehr E-Bikes als normale Fahrräder verkauft. Aber was tun, wenn ein E-Bike zu teuer ist oder wenn man das eigene Rad doch eigentlich behalten will? Michael Voregger zeigt im Selbermachtipp, wie man fast jedes Fahrrad nachträglich mit einem Elektromotor ausrüsten kann.
Weil ich mein altes Fahrrad einfach weiterfahren wollte und das war mein Einstieg in die Welt der E-Bikes und da habe ich mir überlegt, das ist vielleicht ein sanfter Einstieg und außerdem bin ich eh leidenschaftlicher Bastler und da kamen dann zwei Momente zusammen.
Thomas Risse hat mehrere Fahrräder in seiner Garage. Sein Lieblingsrad ist immer noch ein Rad mit einem Stahlrahmen und einer Kettenschaltung. Das wird klassisch mit menschlicher Kraft angetrieben. Damit es im Alltag auf den Straßen in der Stadt schneller und bequemer vorangeht, hat er einen elektrischen Motor angebaut.
Ja, in diesem Falle ist dieses Nachrüstkit in der Tat sehr überschaubar, sehr übersichtlich. Da ist ein Akku, den ich hier rausnehme. Natürlich im Grunde das zentrale Stück sieht eigentlich aus wie eine Trinkflasche, wenn man so will, die an Rennrädern auch zu finden sind. Mit 250 Wattstunden für meine Zwecke völlig in Ordnung. Was wir noch sehen, ist dann der Motor, der eigentliche Motor, der Antrieb, der dann an der Stelle montiert wird, wo normalerweise der Ständer in der Mitte ist.
Der ganze Bausatz passt mit allen Teilen in einen Schuhkarton. Das auffälligste Teil ist der Akku, der wie eine überdimensionierte Trinkflasche aussieht. Der eigentliche Motor erinnert an einen etwas größeren Walzendynamo. Die wurden in den 80er Jahren und Anfang der 90er Jahre eingesetzt, um die Lichtanlage mit Strom zu versorgen. Die Montage erfolgte mittig auf der Lauffläche des Reifens, also direkt hinter dem Tretlager und in der Nähe des Fahrradständers.
Einige werden sich erinnern. Was wir noch sehen, ist der Batteriehalter natürlich, der an den Rahmen befestigt wird. Dazu kommt dann noch eine kleine Steuereinheit. Da kann man einstellen, welcher Unterstützungsgrad gewünscht ist. Man sieht die Batterieleistung. Und last but not least ist dann hier noch ein Seilzug, der dazu dient, den Motor von dem Hinterrad wieder wegzunehmen.
Das ist aber nicht die einzige technische Möglichkeit für die elektrische Aufrüstung. Nicht jedes Fahrrad eignet sich für eine Lösung am Tretlager. Robin Brandt ist Journalist und hat sich für die Computerzeitschrift CT schon viele Motoren angeschaut.
Prinzipiell würde ich sagen, gibt es für fast jedes Fahrrad eine Nachrüstlösung, aber nicht jede Nachrüstlösung eignet sich für jedes Fahrrad. Also es gibt Lösungen fürs Hinterrad, fürs Vorderrad, es gibt Mittelmotoren, es gibt Außenläufermotoren und je nachdem, wie das Fahrrad aufgebaut ist, eignet sich nicht jeder Motor. Beispielsweise hat man vielleicht eine Roll-Off-Schaltung, eine hochwertige Nabenschaltung im Hinterrad, dann scheidet der Hinterrad-Nabenmotor schon mal aus. Da muss man halt eine andere Lösung für das Fahrrad finden.
Wer sich entscheidet, mit elektrischer Unterstützung Rad zu fahren, der muss überlegen, was er ausgeben will. Ein komplett neues Rad ist in der Regel eine größere Investition.
Ich glaube, das ist auch so die Hauptmotivation für viele Leute, sich sowas anzuschauen wie ein Nachrüstmotor. Während der Durchschnittspreis für ein E-Bike 2023 bei fast 3.000 Euro lag, kriegt man so Nachrüstmotoren, je nachdem, was man nimmt, ab 300 Euro. Wird aber durchaus auch teuer. Also man kann bis zu 2.000 Euro ausgeben für so einen Nachrüstmotor.
Die Reichweite liegt bei einer solchen Lösung zwischen 20 und 80 Kilometern. Thomas Risse hatte bei der Montage seines Motors keine Probleme. Und wer nicht weiterkommt, findet im Internet viele Anleitungen zur Montage mit praktischen Tipps.
Es gibt hier in diesem Fall eine sehr gute Montageanleitung oder man kann sich auch im YouTube die Prozedur angucken. Und das Ganze hat vielleicht irgendwie so 15 Minuten, 30 Minuten gedauert, kann ich mich erinnern. Da war die ganze Geschichte montiert. Du setzt den Motor drunter, der Batteriehalter wird angeschraubt, die Steuerung wird an den Lenker gebracht, die Batterie eingesetzt, muss einen kleinen Magneten noch an die Tretkurbel anbringen, damit der Motor die Impulse bekommt, die Tretimpulse und schon geht's los.
Nachgerüstete Räder haben noch einen anderen Vorteil. Die klassischen Fahrräder wiegen meist nicht mehr als 16 Kilogramm. Sie sind also leicht aus der Garage zu holen und selbst eine Kellertreppe stellt kein unlösbares Problem dar. Der Nachrüstmotor bringt dann noch zusätzliches Gewicht von 2 bis 3 Kilogramm auf die Waage. Ein komplettes E-Bike ist viel schwerer und wiegt um die 25 Kilogramm.
Ja, man kriegt eine wirklich deutlich spürbare Unterstützung, gerade dann, wenn man Steigung fährt und dann noch so ein bisschen Rückenwind braucht, dann merkt man, dass der Motor wirklich, wirklich gut greift und ich war auch sehr überrascht.
Die nachgerüsteten Räder eignen sich gut für Fahrten in der Stadt. Für lange Touren sind die fertigen E-Bikes im Vorteil, weil sie oft größere Akkus mitbringen, die sich besser im Rahmen verstecken lassen. Manchmal ist es schwierig, eine Werkstatt für den Einbau einer Nachrüstlösung zu finden. Thomas Risse ist aber überzeugt, dass das nicht nötig ist.
Es ist gut machbar. Also jemand, der Grundkenntnisse hat im Bereich Basteln, der einen Imbusschlüssel in die Hand nehmen kann, einen kleinen Schraubenschlüssel nutzen kann, der wird das hinkriegen.
Mit dem Selbermachtipp von Michael Voregger geht Umwelt und Verbraucher zu Ende. Clara Hoheisel sagt Danke fürs Zuhören. In den Informationen am Mittag mit Thielko Gries geht es unter anderem um die gescheiterte Corona-Aufarbeitung.